alle Jahre wieder. Und wie der Text weitergeht, ich gehe davon aus, jeder Anwesende weiß, wie der Text weitergeht. Alle Jahre wieder. Eines der bekanntesten Weihnachtslieder, wenn nicht, wie einige meinen, das bekannteste überhaupt in der deutschen Sprache. Woran denken Sie, wenn Sie das hören? Alle Jahre wieder. Bestimmt denken Sie an Weihnachten, Sie denken an die Jahreszeit. Vielleicht denken Sie an das, was wir erleben. Wir Berufene in der Zeit, wenn unser Umfeld, die Gesellschaft, Weihnachten feiert. Alle Jahre wieder haben wir die Gelegenheit, der Welt ein Licht zu sein. So könnte man es auch sehen. Und so sollen wir es sehen, im Sinne der heutigen Predigt. Ihr kennt ja den Abschnitt in Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt. Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ich lese uns die Verse vor. Jesus sagt seinen Jüngern, dazu gehören wir, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Das sind wir. Wir sind die Stadt auf dem Berge. Mit unserer Erkenntnis, auch mit unserem christlichen Verhalten. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen der Welt ein Licht sein, ein Vorbild. Auf den Zusatz hier kommen wir zum Schluss der Predigt noch einmal zu sprechen. Euren Vater im Himmel preisen. Dazu später ein paar Anmerkungen. Wir sollen als Jünger Jesu Christi der Welt ein Licht sein, ein Beispiel. Und wir sind nicht die Ersten, die diese Aufgabe hatten. Es gab das antike Volk Israel. Und auch das Volk Israel sollte seinem Umfeld ein Beispiel sein. Wir lesen zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 4, 5. Mose Kapitel 4, dass die Reaktion der Nachbarvölker die sein sollte bei dem gerechten Verhalten der Israeliten als Volk. Die Reaktion der Nachbarvölker sollte sein: Ei, was für weise und verständige Leute sind das! Ein herrliches Volk! Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Das hat das Volk Israel anscheinend wenigstens einmal in seiner Geschichte erreicht, und zwar unter König Salomo. David hatte Salomo den Weg geebnet durch all das, was er tat, eine weitgehend gerechte Lebensführung. Er hat auch Vorkehrungen getroffen für den Bau des Tempels, und Israel erlebte, das bestätigen auch weltliche Historiker, ihre Hochblüte zur Zeit Salomos. Und wir wissen, dass die Königin des Südens, die Königin von Saba, wie sie im Alten Testament genannt wird, sie ist nach Israel gekommen, in der Zeit, als Salomo König war, und sie bewunderte das Land. Sie bewunderte das Volk, wie gut es ihm ging. Sie bewunderte auch seinen König, Salomo, und seine Weisheit. Und selbst Jesus Christus erwähnt das, die Königin des Südens. Wir wissen aber, dass das Volk Israel kein solches Herz hatte, Gott auf Dauer gehorsam zu sein. Und deshalb ist es dem Volk nicht gelungen, dieses Beispiel, dieses Vorbild zu sein, jedenfalls nicht auf Dauer. Übrigens erkennen wir an Gottes Vorhaben mit dem alten Israel, was er in der Zukunft vorhat. Denn das, was das Israel der Antike nicht geschafft hat, das wird das Volk Israel in der Welt von morgen schaffen. Israel wird tatsächlich die Vorbildnation sein für alle anderen Völker und Nationen. Also das, was Israel zur Zeit des Alten Testaments nicht geschafft hat, das wird das Volk Israel in der Welt von morgen schaffen. Nun ist es unsere Aufgabe, die ihre und die meine, der Welt das Licht oder das Beispiel zu sein, das die Israeliten nicht gewesen sind. Und wenn wir uns mit den Israeliten von einst vergleichen, fällt uns auf, dass wir unter anderen Rahmenbedingungen leben. Die Rahmenbedingungen für uns, wenn wir ein Licht sein sollen, sie sind anders als bei den Israeliten. Und wir schlagen dazu bitte die erste Bibelstelle nach, in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17. Wir lesen die Verse 14 bis 16. Johannes Kapitel 17, die Verse 14 bis 16. Ein Auszug aus dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, das Jesus sprach, kurz bevor er und seine Jünger diesen oberen Raum verlassen haben. Von dort aus sind sie in den Garten Gethsemane gegangen und Jesus wurde dort verhaftet. Und in Vers 14 lesen wir, Johannes 17, ich habe ihnen, meinen Jüngern, dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wir sind nicht von der Welt. Wir haben heute durch die Berufung, die Gnade Gottes, eine andere Orientierung als die allgemeine, die die Welt hat. Und dann sagt Jesus in Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Obwohl wir nicht von der Welt sind, sollen wir nicht aus der Welt genommen werden. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und lesen Sie auch noch bitte Vers 18. Wir sollen nicht nur aus der Welt genommen werden. Jesus sagt in Vers 18, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Wir sollen nicht nur nicht aus der Welt genommen werden, wir sollen in die Welt gesandt werden. Nun, die Rahmenbedingungen für Israel wären anders. Denken wir an die Befreiung der Israeliten von der Knechtschaft in Ägypten. Sie waren ein paar Generationen lang von diesem ägyptischen Umfeld umgeben. Die Dinge Gottes sind dermaßen in Vergessenheit geraten, dass sie, nachdem Gott sie aus Ägypten geführt hatte, nicht mehr wussten, welcher Tag von den sieben Tagen der Woche ist der Sabbat. Und das musste Gott ihnen aufs Neue offenbaren. Sie waren in Ägypten ständig von Erinnerungen an ägyptische Götter umgeben, die ägyptische Götterwelt. Und Gott nahm die Israeliten sozusagen aus der Welt, indem er sie von der Knechtschaft in Ägypten befreite, und er gab den Israeliten ihr eigenes Land mit eigenen Landesgrenzen. Die Welt fing für Israel erst auf der anderen Seite dieser Landesgrenze an. Denn innerhalb der eigenen Grenzen sollte es nur die Anbetung des wahren Gottes geben. Und deshalb finden wir in der Anweisung Gottes für das Volk bei der Landnahme auch die Aufforderung, dass die Israeliten bei ihrem Einzug in das gelobte Land alle Götzen zerstören sollten. Sie sollten alles, was mit fremden Göttern zu tun hatte, vernichten. Sie sollten die fremden Völker, die diese Götzen angebetet hatten, vertreiben. Sie sollten das Land für sich haben. Und in diesem Land, innerhalb dieser Landesgrenzen, sollte es nur Menschen geben, die den wahren Gott anbeteten. Die Israeliten sollten nur Gleichgesinnte heiraten, wenn wir das so ausdrücken dürfen. Israeliten, die wie sie den wahren Gott anbeteten. Oder Eingebürgerte, das war nach dem Recht, das Gott Israel gab, erlaubt, Eingebürgerte, die Israels Gott dienten. Auch diese durften geheiratet werden. Israel sollte unter idealen Bedingungen leben. Die Rechtsordnungen, die wir in 2. Mose 21, 22, 23, teils auch das, was wir in 3. und 4. Mose finden, sie wären Israels bürgerliches Gesetzbuch. Ein bürgerliches Gesetzbuch, das umgesetzt werden konnte, weil Israel als Volk für sich lebte. in den eigenen Landesgrenzen. Israel war eine eigene Nation. Auch bei dieser Feststellung erwähnen wir am Rande gesagt, dass die Rechtsordnungen, die Israel gegeben wurden, in der Weise, wie sie für Israel vorgesehen waren, heute nicht umgesetzt werden können. In der Weise, weil wir keine Nation sind. Wir sind ja keine Nation, wie Israel es gewesen ist. Also für Israel fing die Welt, oder sollte die Welt, so muss man es sagen, auf der anderen Seite der Landesgrenze anfangen. Denn im eigenen Land sollte es nur die Anbetung des wahren Gottes geben. Israel war eine geschlossene Gesellschaft. Deshalb hätte es eigentlich keine Probleme mit verkaufsoffenen Sabbaten geben müssen. Das gab's bei denen nicht. Alle haben den Sabbat gehalten. Und selbst nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft wurde das durchgesetzt. In den Städten in Judäa, die jüdisch waren, haben Nehemia und Esra die Schließung der Stadttore angeordnet, und zwar am Sabbat, damit dort keine Geschäfte getätigt werden konnten. Esra ordnete an, dass die Juden, die ausländische Frauen geheiratet hatten, dazu müssen wir sagen, Frauen, die den Gott Israels nicht anbeteten, dass die Juden sich von solchen Frauen trennen sollten. Also rückblickend können wir sagen, mit der Befreiung von der Knechtschaft in Ägypten nahm Gott die Israeliten sozusagen aus der Welt. Das war sein Vorhaben. Nun, das haben die Israeliten damals nicht hundertprozentig geschafft. Bei der Landnahme, beschrieben in dem Buch Josua, stellen wir fest, es ist ihnen nicht gelungen, weil sie sich die Mühe nicht gegeben haben, die fremden Völker vollständig zu vertreiben. Das wurde ihnen dann in den nachfolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten zum Fallstrick. Es ist ihnen nicht gelungen, wie Gott es ursprünglich vorgesehen hatte, alle Überreste der Anbetung fremder Götter aus ihrem Land zu entfernen. Auch das wurde ihnen später zum Problem, aber Gott hatte es anders vorgesehen. Das können wir sagen. Bei uns ist es anders. Wir haben es ja gerade gelesen. Jesus sagte, dass er uns in die Welt sendet. Und in der Welt sind wir von Menschen umgeben, die den wahren Gott nicht kennen. Lesen wir nochmals Vers 15, Johannes Kapitel 17. Johannes 17 und Vers 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Im Gegensatz zu dem Israel der Antike, sollen wir in der Welt sein? In einem Sinne war das auch Israel. Es war ja umgeben von seinen Nachbarn. Aber in einem anderen Sinne war Israel nicht von der Welt umgeben, wie wir das im tagtäglichen Leben erleben. Wir sollen in der Welt sein und wir sollen vor dem Bösen bewahrt werden. Der Einfluss des Bösen soll uns nichts anhaben. Wir stellen einige andere Unterschiede fest zwischen uns, den heute Berufenen und den Israeliten von einst fest. Wir sind nicht wie Israel damals alle zur gleichen Zeit berufen worden. Israel als Volk ist bei der Befreiung von der Knechtschaft in Ägypten als Volk berufen worden. Alle wurden zur gleichen Zeit berufen. Und übrigens in diesem Zusammenhang, deshalb können einige Rechtsordnungen, was Sabbatjahre und dergleichen mehr, will man sie so anwenden, wie sie ursprünglich vorgesehen sind. Deshalb kann man sie heute nicht hundertprozentig übertragen auf uns, weil wir zu unterschiedlichen Zeiten berufen worden sind. Die Israeliten sind alle gemeinsam berufen worden, ganze Familien, ganze Clans. Bei unserer Berufung waren einige alleinstehend, andere bereits verheiratet. Einige sind als Eheleute fast zeitgleich berufen worden. Einige standen vor der Berufswahl. Andere waren schon im Berufsleben. Einige durften in der Kirche aufwachsen. Und einige der Anwesenden wachsen in der Kirche auf. Das war bei Israel anders. Sie sind alle zur gleichen Zeit berufen worden, die Israeliten. Wir sind keine Nation mit eigenen Landesgrenzen, wie Israel es gewesen ist. Wir sind einzelne Christen, die in der Welt leben, aber kein Teil der Welt sein sollen. Wir sollen Gottes Maßstäbe reflektieren und so ein Licht sein. Und der Apostel Paulus sagte uns etwas Interessantes in 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 9 bis 11, das schlagen wir bitte nach. 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 9 bis 11. Wir werden heute ein paar Bibelstellen lesen mit einer, sagen wir, einer Betonung oder einer Sichtweise, wie wir sie sonst nicht so häufig lesen, denke ich. 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 9 bis 11. Hier geht es um den Vorfall in der Gemeinde Korinth, wo jemand in einem unzüchtigen Verhältnis mit der eigenen Stiefmutter lebte. Und die Gemeinde hat das geduldet. Paulus hat die Korinther zurechtgewiesen. Er hat ihnen gesagt, dass bei diesem Mann ein Gemeinschaftsentzug erwirkt werden sollte. Wir lesen in den Versen 9 bis 11. Verse 9 bis 11 sind eine Fortsetzung des Gedankengangs. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener. Und dann merken Sie sich, was er als nächstes sagte. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Wenn wir nie in unserem Leben, und ich meine jetzt nicht auf freundschaftlicher Basis oder indem wir diese Verhaltensmuster hier, die Paulus nennt, dass wir sie unterstützen, das meine ich nicht. Aber wenn es uns darum geht, niemals Kontakt mit solchen Menschen zu haben, die geizig sind, die Räuber sind, die Götzendiener sind, die unzüchtig sind oder so leben, mit anderen Worten, die in irgendwelchen Bereichen ihrer Lebensführung Gott nicht gehorchen, wenn wir mit solchen Menschen nie etwas zu tun haben wollen, müssten wir die Welt räumen. Wir dürften mit niemandem Kontakt haben. Und das sind die Menschen in der Welt. Übrigens im nächsten Kapitel sagt Paulus den Korinthern, er erwähnt einige von diesen Sünden im nächsten Kapitel und er sagt, und das wart ihr auch vor der Berufung. Vers 11, vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger, ein Geiziger, ein Götzendiener, Lästerer, Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Es geht hier um die christliche Gemeinschaft. Und Paulus sagt den Korinthern, der aktuelle Fall war der Mann, wie gesagt, der in einem unzüchtigen Verhältnis mit der eigenen Stiefmutter lebte. Paulus sagt den Korinthern, ihr sollt nicht Gemeinschaft als Christen mit solchen Menschen pflegen, die sich als Christen ausgeben und deren gewohnheitsmäßige Lebensführung die ist. Das sollte nicht sein. Aber achten wir darauf, was er zum Schluss sagt. Wir haben es gerade gelesen. Der letzte Nebensatz. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Diese Art Gemeinschaft sollte man nicht pflegen mit Menschen, die sich Brüder oder Schwestern nennen und ein solches Verhalten haben als gewohnheitsmäßige Lebensführung. Interessant, nicht wahr, dass Paulus hier zugibt oder einräumt, wir werden in unserer täglichen Lebensführung mit solchen Menschen zu tun haben, außerhalb der Gemeinschaft. Mit Menschen, die Räuber sind, Götzendiener, die unzüchtig leben. Vielleicht haben sie in ihrem Bekanntenkreis solche Menschen. Man könnte ja die Liste fortsetzen. Paulus ist also ganz gewiss kein Verfechter des Mönchtums. Er sagt nicht, ihr sollt die Welt verlassen. Ihr sollt mit solchen Menschen nie etwas zu tun haben. Und Jesus Christus war auch kein Verfechter des Mönchtums. Sie kennen den Vorwurf, den die Pharisäer und Schriftgelehrten an ihn gerichtet haben. Er war einmal bei jemandem eingeladen und dort waren lauter Zöllner und Sünder. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben die Jünger Jesu gefragt, warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Warum gibt er sich mit solchen Leuten ab? Und Jesus hat das mitbekommen und deshalb lautete seine Antwort, die Bibelstelle finden Sie in Matthäus Kapitel 9 und Vers 12, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und wenn wir unsere Botschaft, das Evangelium vom Reich Gottes predigen, gegenüber der Außenwelt, wenn wir sie so nennen dürfen, das sind die Menschen, die wir erreichen. Die Kranken, diejenigen, die ihre Sünden noch nicht erkannt haben, die sie noch nicht bereut haben. Das sind die Menschen, die wir erreichen. Und Gott beruft uns als Einzelne oder als Eheleute, vielleicht sogar als Familie. Und Jesus hat uns gesagt, oder er hat seinem Vater gesagt, es war ja nicht sein Wunsch, dass der Vater uns aus der Welt nimmt, sondern dass wir vor dem Bösen bewahrt werden. Wie ist es denn nun, wenn wir Christen sind? Dürfen wir keine guten Bekanntschaften außerhalb der Gemeinde haben? Keine Freunde außerhalb der Gemeinde? Sollen wir uns von unseren Verwandten, die nicht berufen sind, zurückziehen? Wie sollen wir uns verhalten als einzelne Christen? Wir sehen uns ein paar Fallbeispiele im Neuen Testament an. Und das erste finden wir in 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 12 bis 16. 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 12 bis 16. Und diesen Punkt versehe ich mit der Überschrift geistliche Mischehen. Geistliche Mischehen. In 1. Korinther 7 geht Paulus auf das Thema Ehe ein. Er redet zunächst zu den Ledigen und Witwen, also denen, die in ihrem Stand, zivilen Stand, in dem Augenblick, sagen wir, heiratsfähig wären, aber alleinstehend wären. Und dann redet er in Vers 10 zu den Verheirateten, und der Kontext zeigt, dass er mit den Verheirateten in Vers 10 Ehepaare meint, die hat er im Sinn, bei denen beide Partner gläubig sind, in unserem Sinne. Beide Partner sind gläubig. Und dann geht es weiter mit Paaren, Eheleuten, wo nur ein Teil gläubig ist. Und das lesen wir in den Versen 12 bis 16. 1. Korinther 7, die Verse 12 bis 16. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Bei dem Wort scheiden betonen wir hier, dass eine Scheidung in unserem heutigen rechtlichen Sinne nicht unbedingt gemeint ist. Es kann gemeint sein, gemeint ist eine Trennung, so dass die Beziehung kaputt geht. Die Beziehung existiert nicht mehr. Es muss nicht eine Scheidung im Sinne einer rechtlichen Scheidung sein, sondern es geht hier um die Trennung der beiden. Und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Und wenn eine Frau, Vers 13, einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden lassen will, er will sich trennen, so lass ihn sich scheiden, er soll gehen. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Diese Verse schreibt Paulus an die Gemeinde zu Korinth. Er schreibt von Ephesus aus. Wir denken daran, dass er 18 Monate in Korinth verbracht hatte. Er hatte 18 Monate lang dort das Evangelium gepredigt. Er hat viel mehr Menschen erreicht in diesen 18 Monaten als allein die jüdische Gemeinde in Korinth. Denn nach seinem anfänglichen Predigen dort hatten die Juden sein Predigen satt. diejenigen, die sich haben überzeugen lassen, ließen sich weiterhin von ihm belehren. Und diejenigen, die sich nicht überzeugen ließen, die wandten sich von ihm ab. Und dann wandte sich Paulus an die Heiden. Und Gott hat ihm in der Apostelgeschichte gesagt, das hält der Lukas fest, ich glaube, in der Lutherbibel heißt es, ich habe viel Volks in dieser Stadt. Ich werde in dieser Stadt sehr viele Menschen berufen. Und unter den Berufenen gab es solche Fälle. Wir halten hier ausdrücklich fest, Paulus schreibt an Eheleute, an Verheiratete, deren Partner nicht in unserem Sinne gläubig war, wie das unter den heute Anwesenden in einigen Fällen der Fall ist. Und das war zum Zeitpunkt der Berufung der Fall. Sie waren schon verheiratet, diese Leute. Der Partner ließ sich nicht überzeugen oder hat die Botschaft nicht gehört oder interessierte sich nicht für sie. Und so hat man den Fall, der eine Teil ist gläubig, der andere nicht. Hier sehen wir schon einen Unterschied zwischen dem, was im Alten Testament erlaubt war und dem, was im Neuen Testament erlaubt ist. Das hätte es in dem alten Israel nicht gegeben. Die Israeliten sollten ausschließlich Israeliten heiraten, die den wahren Gott anbeteten. Sie durften auch Eingebürgerte heiraten, die sich dem Dienst des wahren Gottes verpflichtet hatten. Sie durften aber nicht Ungläubige heiraten. Diese Situation hätte es in dem alten Israel nicht gegeben. Es gibt eine weitere Besonderheit. In dem alten Israel wäre der Israelit, der so etwas getan hätte, selbst durch den ungläubigen Partner unrein geworden. Es ist genau der umgekehrte Fall. Paulus sagt aber hier, wenn du als gläubiger Partner einen ungläubigen Partner hast, dieser Ungläubige ist durch dich geheiligt. Er befindet sich in einem besonderen Zustand. Er ist nicht hundertprozentig genauso wie die Menschen in der Welt, sondern er befindet sich in einer besonderen Kategorie. Er kann, so war das Verständnis von Herbert W. Armstrong, er kann, wenn er möchte, Gott suchen und Gott wird sich von ihm finden lassen. Und das hat es mehrmals in der Geschichte der Kirche gegeben. Es ist also genau der umgekehrte Fall, wie wir ihn in dem Alten Testament hatten. Nun, warum behandelt Paulus das überhaupt? Die Veränderung in der Lebensführung, die mit der Berufung einhergeht, kann für unsere Mitmenschen, unsere Angehörigen ein Schock sein. Und ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Ich habe in einigen Fällen Leute sagen hören, in Beratungen, da ging es um dieses Thema. Es war jetzt im Nachhinein gut gemeint. Man hatte diese Umstellungsphase überlebt, sozusagen. Aber ich habe den Kommentar des zu dem Zeitpunkt noch nicht gläubigen Partners gehört. Diese Person, wie sie jetzt geworden ist, habe ich nicht geheiratet. Ich habe eine andere geheiratet. Und jetzt durch den neuen Glauben, die meine Frau, mein Mann angenommen hat, das ist nicht mehr dieselbe Person, die ich geheiratet habe. Das ist eine sehr große Umstellung für die Angehörigen. Es kann für sie ein Schock sein. Und deshalb sagt Paulus in Vers 15, wenn der ungläubige Teil diese Veränderung nicht akzeptieren kann, sie ist ihm zu viel, ja, zu groß, und er kann nicht in Frieden mit dem gläubigen Teil, dann soll er sich trennen. Man soll ihn gehen lassen. Umgekehrt, wenn es dem ungläubigen Teil gefällt, bei dem Gläubigen zu bleiben, dann soll die Beziehung aufrecht erhalten bleiben. Sie soll aufrecht erhalten bleiben. Merken wir uns, Paulus stellt fest, es gefällt ihr oder es gefällt ihm. Er sagt nicht, der ungläubige Teil muss den Glauben annehmen. Er sagt nicht, der ungläubige Teil muss den Glauben des gläubigen Teils verstehen, beherzigen, selbst akzeptieren. Nein, es gefällt ihm. Die Beziehung ist eine gute Beziehung. Die Veränderung, die im Leben des Partners stattgefunden hat, kann er sozusagen verkraften. Es haut ihn nicht um und er möchte weiterhin verheiratet bleiben. Möchte weiterhin die Beziehung haben. Dann soll das auch der Fall sein. In solchen Fällen ist der gläubige Teil für das Verhalten des Partners in religiösen Dingen nicht verantwortlich. Der gläubige Teil ist für sein eigenes Leben verantwortlich, wie er vor Gott lebt. Will der in unserem Sinne nicht gläubige Partner Ostern feiern? Weihnachten? An diesen Tagen zum Gottesdienst gehen? Wenn der in unserem Sinne nicht gläubige Teil das möchte, das soll er ruhig können. Er wird aber, wenn es ihm gefällt, bei dem gläubigen Teil zu bleiben, er wird nicht verlangen, dass der gläubige Teil mitgeht. Das wird er akzeptieren. Also so wie wir leben, mit dem Verständnis, dass Gott uns bei der Berufung schenkt, das soll dann der nichtgläubige Teil akzeptieren. Will der in unserem Sinne nichtgläubige Partner während der Tage der ungesäuerten Brote gesäuertes Brot essen? Das soll er. Der gläubige Teil ist für das Verhalten des ungläubigen Teils, ungläubig in unserem Sinne. Manche würden sagen, ich bin doch gläubig. Und das sind sie, so wie man das im Volksmund sagt, aber nicht gläubig in unserem Sinne. Wenn der nichtgläubige Teil gesäuertes Brot essen möchte, das soll er dürfen. Wir fügen auch hinzu, das hat ja nicht unbedingt direkt mit dem heutigen Thema zu tun. Wenn es hier heißt, es gefällt ihr oder es gefällt ihm, wir verstehen darunter eine normale eheliche Beziehung mit Respekt und Würde. Es bedeutet nicht, wie einer mir das einmal sagte, der laufend fremd ging. Ja, es gefällt mir, bei meiner Frau zu bleiben, weil sie bei mir bleibt. Ich mache mein Ding, ich kann immer nach Hause kommen. Das ist nicht gefallen in diesem Sinne. Das Verhalten des in unserem Sinne nichtgläubigen Ehepartners in diesem Fall läuft eigentlich schon auf eine Trennung hinaus. Er hat sich schon von der Beziehung distanziert. Das am Rande gesagt, das ist was anderes. Also hier finden wir ein Beispiel in der Schrift, wo Paulus, und er sagt ja auch in Vers 12, den anderen aber sage ich, nicht der Herr, dies war ja seine Unterweisung als Apostel, und Jesus Christus hatte seinen Aposteln gesagt, was ihr auf Erden bindet, in Übereinstimmung mit meinem Gesetz, das soll im Himmel gebunden sein. Und wenn man sich fragt, ist das gebunden? Ich glaube, die Antwort haben wir, wenn wir sehen, das ist in der Bibel. Das wurde für uns festgehalten in der Bibel als Hinweis. Nun, ich habe in den Jahren, in denen ich der Gemeinde als Prediger dienen durfte, alle möglichen Dinge erlebt. In dieser Hinsicht, Dinge, die der gläubige Teil dem in unserem Sinne nichtgläubigen Teil auferlegen wollte. Und das sollen wir nicht tun. Wir können niemanden berufen. Ich glaube, wir alle wissen das. Und es ist mehrmals vorgekommen, dass jemand mir sagte, Jahre nach der eigenen Bekehrung, wenn ich damals gewusst hätte, in dieser ersten Phase in meinem Leben, dass ich sehr vorsichtig sein soll mit dem, was ich erzähle. Ich soll ja nicht auf meinen Partner einreden, ihn oder sie zu überzeugen versuchen, das muss Gott tun. Da wäre es damals besser gewesen. Also das erwähne ich aus diesem Grund. Das ist das erste Fallbeispiel, geistliche Mischehen. Unser zweites Fallbeispiel ist das Thema Opferfleisch. Opferfleisch. Und wir bleiben im 1. Korintherbrief. Wir schlagen Kapitel 10 nach. 1. Korinther Kapitel 10. Und hier wollen wir die Verse 25 bis 33 lesen. 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 25 bis 33. Dazu ist eine kurze Erläuterung notwendig. Korinth war ja der Standort des Tempels der Aphrodite. Wer Aphrodite war, wird den meisten von uns bekannt sein, die griechische Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit. Und sie hat man angebetet, unter anderem, indem man Geschlechtsverkehr mit Tempelprostituierten hatte. Das Wort korinthisieren in der damaligen griechischen Sprache bedeutete im Volksmund Hurerei treiben. Das war die Stadt, in der diese Berufenen, sehr viele von ihnen anscheinend, gelebt haben. Und das war nicht der einzige Tempel oder die einzige Anbetungsstätte in Korinth. Man hat den Göttern, so wie man sich diese Götter vorstellte, Tiere geopfert. Und dann wurde das Fleisch der Tiere auf dem offenen Fleischmarkt verkauft. Wenn man also in Korinth damals zum Markt gegangen ist, ich stelle mir das so vor, wie heute irgendwo in Afrika oder in der dritten Welt, vielleicht irgendwo in Asien, wo man diese größeren Tagesmärkte hat, und dort lag alles mögliche Fleisch auf den Tischen, stand zum Verkauf an. Von diesem Fleisch ist einiges Götzen geopfert worden. Es wurde aber nicht ausgeschildert, wie bei Rewe oder irgendwo, tolles Opferfleisch, 1 Kilo 5 Euro oder was weiß ich. Man konnte es ja von dem anderen Fleisch nicht unterscheiden. Nun lesen wir die Verse 25 bis 33. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Vers 26, denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Das wäre in dem alten Israel nicht erlaubt gewesen, dass man Fleisch gegessen hätte, das einem Götzen geopfert worden wäre. Und das hätte übrigens der Saulus als Pharisäer vor seiner Bekehrung nicht getan. Der Pharisäer Saulus hätte großen Wert darauf gelegt, dass er nichts isst, was zeremoniell unrein war. Und nun sagt er den Korinthern, geht hin, was dort angeboten wird, kauft. Ihr müsst nicht nachforschen. Ist dieses Fleisch, dieses schöne Stück, das ich hier kaufen möchte, ist das einem Götzen geopfert worden? Die Frage brauchten sie gar nicht zu stellen. Das, was sie mit dem Fleisch vorhatten, hatte mit der Anbetung von Götzen nichts zu tun. Sie wollten es essen, nicht wahr? Sie wollten es nicht abermals opfern. Vers 27. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, dort machen wir Stopp. Ist das jetzt nur ein theoretisches, aus der Luft gegriffenes Beispiel? Oder hat Paulus das als echte Möglichkeit erwähnt? Ein Ungläubiger lädt euch ein. Jemand, der meinetwegen in seiner Glaubensauffassung Götzen anbetet. Wenn einer von den Ungläubigen euch einlädt und er sagt dann noch dazu, und ihr wollt hingehen. Was? Die Christen in Korinth hätten das gewollt? Sie hätten tatsächlich gewollt, dass sie zu irgendeinem Ungläubigen hingehen und sich von ihm eine Mahlzeit servieren lassen? Da sagt der Paulus, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Am Rande stelle ich hier fest, hier ging es nicht um die Frage, ist das Fleisch rein oder unrein, was die Speisegesetze anbelangt. Es ging nicht um diese Frage. Es ging allein um die Frage, ist das Fleisch, das wäre in unserem Fall reines Fleisch gewesen, ist das Fleisch einem Götzen geopfert worden. Man geht zu einem Ungläubigen hin und man weiß ungefähr, was er für eine Vorstellung hat vom Glauben. Man könnte sich unter Umständen vorstellen, wo er das Fleisch her hat. Und Paulus sagt, forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ihr müsst nicht sicherstellen, dass das Fleisch, das der Ungläubige euch vorsetzt, keinem Götzen geopfert worden ist. Das müsst ihr nicht. Ihr geht nicht dorthin, um einen falschen Gott anzubeten. Das ist nicht der Sinn der Einladung, sondern ihr geht hin, um eine Mahlzeit zu genießen mit diesem Ungläubigen, den ihr kennt. Vers 28, wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen, also derjenige, der einen darauf hinweist, das Fleisch, das du jetzt essen willst, das ist einem Götzen geopfert worden. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich es mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Wir vergleichen das mit dem, was Paulus in den Versen 14 bis 22 erwähnt. Denn hier gibt es eine klare Trennung. Paulus trennt ganz klar, was den Zweck anbelangt. Bei der Besorgung von Fleisch auf dem Fleischmarkt, da geht es einfach um die Besorgung von Lebensmitteln. Wenn man eingeladen wird, da geht es um eine Mahlzeit, die man gemeinsam einnimmt. Dabei geht es nicht um die Anbetung von falschen Göttern. Aber er sagt in den Versen 14 bis 22, darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, hier geht es um die Symbole des Passas, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, das Israel nach dem Fleisch. Welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich damit sagen, Vers 19, dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, verstehen wir bitte den Zusammenhang, hier geht es um die Handlung des Opferns, dem Götzen. Was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Tisch im Sinne dieses Opferdienstes. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, sind wir stärker als er. Also hier macht Paulus eine ganz klare Unterscheidung. Und in den Versen 14 bis 22 geht es um eine religiöse Handlung. Es geht um das Opfern, und zwar einem Götzen. Und den Korinthern sagt er, das sollt ihr nicht mehr machen. Ihr sollt an solchen Ritualen nicht mehr teilnehmen. Ihr solltet damit nichts zu tun haben. Denn das, was diese Menschen tun, unwissentlich, ist, dass sie Dämonen opfern. Dämonen stecken hinter den Götzen. Der Götze selbst ist nichts. Es ist nur ein Stück Holz oder ein Stein, den man gemeißelt und geformt hat. Also an religiösen Handlungen, die nicht im Sinne Gottes sind, sollten wir nicht teilnehmen. Das wäre ein Kompromiss. Aber Paulus sagt in den darauf folgenden Versen eigentlich etwas Revolutionäres, das der Pharisäer Saulus nicht gesagt hätte, und das im alten Israel nicht erlaubt gewesen wäre, denn im alten Israel, innerhalb dieser Landesgrenzen, sollte es überhaupt nicht vorkommen, dass einem Götzen geopfert würde. Und Paulus sagt, nachdem die Götzendiener ihr Ding sozusagen gemacht haben, das Fleisch wird dann anschließend auf dem Fleischmarkt feilgeboten, ihr müsst nicht nachforschen, ist das einem Götzen geopfert worden oder nicht. Das muss man nicht. Und wenn der Ungläubige euch einlädt, anscheinend ist das dort vorgekommen, dann forscht nicht nach, wo ihr das Fleisch her hat. Das müsst ihr nicht. Wenn jemand dabei ist, anscheinend des Glaubens, und er weiß, das Fleisch wurde einem Götzen geopfert und es wird einem gesagt, dann sollte man es nicht tun. Nicht, weil das Essen des Fleisches ein Problem wäre, sondern weil derjenige, der es einem sagt, Probleme mit seinem Gewissen hätte. Ein paar andere Fallbeispiele könnten wir nennen, aber ich denke, das genügt vorerst. Der Auftakt zu der Predigt war, alle Jahre wieder. Sie sind als Einzelperson berufen. Ihre Familie feiert Weihnachten in traditioneller Weise mit einer Bescherung am Heiligabend. Weihnachtslieder werden gesungen. Der Raum, in dem das stattfindet, ist auch entsprechend dekoriert. Sie sind eingeladen, teilzunehmen. Sollen Sie daran teilnehmen? Ich denke, da sind wir uns einig, da ist die Antwort ganz klar. Das ist eine religiöse Handlung. Das sollten wir nicht machen. Nun, es ist ja in unserem Gesprächskreis nach der Versammlung so, dass in dem ersten Teil der Redner, das bin an diesem Tag ich, Rede und Antwort sitzen muss. Er muss nicht stehen, er muss sitzen. Und das können wir heute gerne machen. Aber für den Gesprächskreis habe ich ein paar Fragen an euch. Das sind meine Fragen an euch. Die nächsten zwei oder drei. Ihre Verwandten wissen, dass sie kein Weihnachten feiern. Sie haben diese Veränderung in ihrem Leben entweder akzeptiert oder hingenommen. Sie sagen ihnen, dass sie das respektieren. Da sie aber alle den 25. Dezember frei haben, es ist ja ein gesetzlicher Feiertag, laden Sie sie zu einem Familienessen an diesem Tag ein, wobei Sie ihnen ausdrücklich sagen, es wird nicht weihnachtlich zugehen. Es ist keine Weihnachtsfeier, sondern Sie wollen einfach mit allen in der Familie gemeinsam essen, wie Sie das sonst ab und zu während des Jahres tun. Nehmen Sie die Einladung an, ja oder nein, und je nachdem, wie Sie antworten, mit welcher Begründung. Meine zweite Frage an Sie. Würden Sie einen nicht weihnachtlichen Artikel auf einem Weihnachtsmarkt kaufen? Würden Sie einen nicht weihnachtlichen Artikel auf einem Weihnachtsmarkt kaufen? Dritte Frage. Ihr Betrieb spendiert ein Essen für alle Angestellten und Mitarbeiter kurz vor Weihnachten. Es ist eine kleine Anerkennung für die Leistung der gesamten Belegschaft während des Jahres. Es war ein gutes Jahr. In dem Saal auf dem Firmengelände, das ist dort, in dem das Essen stattfindet, steht ein Weihnachtsbaum. Es werden aber bei dem Essen keine Weihnachtslieder gesungen. Weihnachten wird in der kurzen Dankesrede der Firmenleitung nicht erwähnt. Nehmen Sie an dem Essen teil? Ja oder nein? Und wie begründen Sie Ihre Antwort? Jesus sagte, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und wir hatten ja anfangs gehört, das habe ich Ihnen vorgelesen, Jesus hat seinen Jüngern in der Bergpredigt gesagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eigentlich könnte man eine vierte Frage haben. Ein Nichtgläubiger, wie Paulus es erwähnt, lädt sie am 25. Dezember ein und sagt ihnen, genau wie ich das gesagt habe, ich respektiere das, was du tust, wir machen ja keine Weihnachtsfeier, ich lade dich einfach zum Essen ein. Sollen sie essen, wenn sie vermuten, dass von dem, was sie essen, ihr Gastgeber einiges auf einem Weihnachtsmarkt eingekauft hat? So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Als Gottes Volk sollen wir immer mit Weisheit und Rücksicht handeln. Aber dieses euren Vater im Himmel preisen, das kann eine verzögerte Wirkung sein. Es könnte sein, dass bei einigen Leuten das in diesem Leben nie stattfindet. Es könnte sein, das findet erst später statt. Das sagte uns übrigens Petrus, die Stelle lesen wir gleich. Wir sollen mit Weisheit und Rücksicht handeln, Gott und seinen Prinzipien immer treu bleiben, immer treu sein. Trotzdem wird es Situationen geben, auch wenn wir mit Weisheit und Rücksicht vorgehen, in denen unser Verhalten Anstoß erregt, ganz gleich wie rücksichtsvoll wir sind. Ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland der Fall war oder heute immer noch ist. Als unser Sohn Ted eingeschult wurde, war es ja so, dass die Klasse 4 Jahre lang zusammenblieb. Und erst nach der 4. Klasse, als er auf die, damals hieß das die Orientierungsstufe in Niedersachsen, wechselte, da haben sie dann während des Tages unterschiedliche Lehrer gehabt für die verschiedenen Fächer. Aber die ersten 4 Jahre war er mit seinen Klassenkameraden immer zusammen, und zwar bei der gleichen, es war immer dieselbe Lehrerin. Und ich weiß nicht, wann das war, es war, ich glaube, im dritten oder vierten Jahr, als alle Jahre wieder anstand, und die Rede davon war in der Klasse, was die Klasse dann zu Weihnachten machen wollte, hat unser Sohn nicht teilgenommen. Und eines Tages hat die Lehrerin mich und meine Frau bestellt. Wir sollten dorthin gehen. Und dann hat sie gesagt, ich will Ihnen etwas sagen. Sie sind in Deutschland. Sie sollen sich unseren Traditionen anpassen. Sie können nicht immer so handeln, wie Sie das mit Ihrem Sohn machen. Sie sind schließlich jetzt in Deutschland. Sie sollen das so machen, wie wir das machen. Und wir haben das zur Kenntnis genommen, ohne ihr zu sagen, das hätten wir in unserem eigenen Land genauso gemacht. Oder es kann die Situation geben, wie das in einem Fall, der mir bekannt ist, dass die Angehörigen sagen, wir wissen, du feierst kein Weihnachten und wir wollen uns einfach am 25. treffen, das wird nicht weihnachtlich zugehen. Dann geht man dorthin und was gibt's? Obwohl man das im Voraus zugesagt hat, dann gibt's eine Bescherung. Dann geht's weihnachtlich zu. Das würde man wahrscheinlich einmal machen, glaube ich. Weil man dann sieht, die anderen respektieren das nicht. In seltenen Fällen kann es sogar vorkommen, ganz gleich mit welcher Weisheit und Rücksicht wir vorgehen. Weisheit und Rücksicht bedeuten nicht Kompromisse eingehen. Das möchten wir klarstellen. Ganz gleich mit welcher Weisheit und Rücksicht wir vorgehen, dass unser christlicher Wandel zu einem angespannten Verhältnis mit unseren Verwandten führt. Und diese Möglichkeit hat Jesus Christus deutlich beschrieben. Er hat gesagt, es kann in seltenen Fällen die Situation geben, wo die Feinde, die man hat, unter den eigenen Angehörigen sind. 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. Als Ergänzung zu dem, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. 1. Petrus, Kapitel 2. Und die Verse 11 und 12. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen. Wann soll das geschehen? Am Tag der Heimsuchung, an dem Tag, an dem sie selbst berufen werden, denn erst dann werden sie verstehen können, warum man das gemacht hat, was man gemacht hat. Also, dass die Menschen unsere guten Werke preisen, das kann zeitversetzt erfolgen. Das wollen wir dazu feststellen. Ein paar Tipps, wie ich meine, Weisheit und Rücksicht. Wenn wir unser Verhalten erklären, ist es oft ratsam, das immer auf die eigene Person zu beziehen. Wenn man Andersgläubigen erklären muss, je nachdem, wie der Fall aussieht, dass wir bestimmte Dinge nicht mitmachen, zum Beispiel, wenn ich sage, ich halte Weihnachten nicht, weil es ein heidnisches Fest ist. Es sind lauter heidnische Bräuche. Was sage ich dann meinem Gegenüber, für den Weihnachten vielleicht sehr wichtig ist? Das, was ich sage, das mag zutreffen, mag richtig sein. Man kann es auch so sagen, ich feiere Weihnachten nicht, weil ich das in der Bibel genau untersucht habe und ich stelle nicht fest, dass Weihnachten überhaupt vorkommt in der Bibel. Und deshalb, ich möchte mich an das halten, was in der Bibel steht. Das ist dann eine andere Aussage. Also es immer auf sich selbst beziehen. Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Und wenn es um diese Jahreszeit und auch andere Jahreszeiten geht, wird unser Verhalten nicht verborgen bleiben. Es wird Menschen geben, die merken, dass wir uns anders verhalten. Und wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Leuten. Und wir können das auch mit Erfolg tun, denn wie der Apostel Johannes geschrieben hat, er, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. 1. Johannes 4 und Vers 4. Wir sollen ein Licht für Gott und seine Lebensweise sein. Und auch wenn Gott in unserem Fall andere Rahmenbedingungen vorgesehen hat, als er sie für das alte Israel vorsah, können wir es schaffen. Schließlich wirkt er in uns. Wir sollen ein Licht für Gott sein, und diese Jahreszeit ist eine wunderbare Gelegenheit dazu. Alle Jahre wieder und übrigens auch an allen Tagen dazwischen sollen wir ein Licht sein.